Herzlich willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung Ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krappesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. In dieser Episode steht das Thema Personal Branding meets Employer Branding im Zentrum. Als Gesprächspartnerin dazu habe ich mir LinkedIn Top Voice Selma Cuyas eingeladen. Selma hat sich eine enorme Reichweite auf Social Media Kanälen wie LinkedIn, YouTube oder TikTok aufgebaut und gibt uns im Gespräch Einblicke, wie Unternehmen zu einem authentischen Arbeitgeberauftritt finden. Dabei geht es um Fragen wie etwa, was macht einen authentischen Auftritt von Arbeitgebern aus? Welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden? Wie schaffen es speziell KMUs im Wettbewerb um Fachkräfte nicht verloren zu gehen? Und welche Argumente bringen auch Social Media kritische Geister zum Nachdenken? Außerdem teilt Selma ihre Einschätzung über die mögliche Zukunft von LinkedIn und Co. mit uns. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Arbeitgeberauftritt einem Check unterziehen könnten, der Ihnen sofort anzeigt, wo es Optimierungsbedarf gibt? Hier geht es konkret um die Stellenanzeigen, um Ihre Karriereseite oder die Kommunikation über Social Media. Das können Sie jetzt mit dem Employer Brand Check ganz einfach herausfinden. Ich habe aus dem gesammelten Know-how des Podcasts einen Check erarbeitet, mit dem Sie Stärken und Schwächen transparent aufzeigen und dann entscheiden können, welche Themen priorisiert werden müssen. Klingt spannend? Sie finden den Link zum kostenfreien Employer Brand Check in den Shownotes dieser Anzeige. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu dieser Episode im Employer Branding Podcast. Als Thema steht diesmal im Mittelpunkt Personal Branding meets Employer Branding. Dazu habe ich mir als Gesprächspartnerin Selma Cuyas eingeladen. Herzlich willkommen und hallo Selma.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Wolfgang.
Ich freue mich extrem. Kurze Vorstellung, falls dich jemand noch nicht kennt. Selma ist Expertin in den Bereichen Branding, Positionierung. Sie gestaltet Personal Branding Strategien für CEOs und Teams. Wenn man auf LinkedIn aktiv ist, kommt man an Selma praktisch nicht vorbei. Sie ist zweifache LinkedIn Top Voice, dazu noch Head of Branding bei der Digitalagentur Innovate. Riesig viel Erfahrung, die du mitbringst und wo ich mich freue, dass wir darüber sprechen können. Eingangs, Selma, du bist extrem präsent auf den sozialen Medien und hast unglaublich viele Follower. Lass mich dich fragen, was bedeutet für dich diese Reichweite, diese Sichtbarkeit für dich? Warum ist dir das wichtig?
Es geht vielleicht nicht so sehr darum, warum es mir wichtig ist, sondern es ist mehr ein Zeichen der Wertschätzung vielleicht auch, dass die Gedanken und die Botschaften, die ich in den digitalen Äther streue, dass die resonieren, dass es Menschen bewegt, inspiriert, motiviert. Und daher geht es mir in dem Sinn nicht darum, möglichst viel Reichweite zu haben, sondern die Menschen zu berühren und etwas in ihnen auszulösen.
Sehr schön. Und ich glaube, es ist schon ein wunderbarer Startpunkt, weil es einen Unterschied macht, ob es um Zahlen geht oder ob es um den Inhalt geht und was man damit eben erreichen kann. Ja. Ein Punkt, den ich ganz spannend finde, wenn man so eine große Reichweite hat und du betreibst ja auch mehrere Kanäle, wie viel Energie und Zeit braucht es denn, um diese Präsenz zu maintainen und dann auch aufrechtzuerhalten?
Könnte schon sagen, das ist fast ein Fulltime-Job. Ich verstehe, dass nicht jeder das machen möchte oder machen will. Am Ende des Tages würde ich mich als digitale Künstlerin bezeichnen. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß, digital eine Botschaft zu überbringen, Gedanken zu teilen, die in Form von Kurzvideos sind, wie bei TikTok oder eben auf LinkedIn, Posts mit Bildern, Texten oder auch Videos. Das muss man gerne machen, sonst wird das recht schwierig, wenn man so viel Reichweite aufbauen möchte. Und ich denke, das zugrunde liegende Gefühl ist die intrinsische Motivation, anderen dienlich zu sein.
Sehr, sehr cool. Wir haben im Vorgespräch und es habe ich auch so aus deiner Präsenz so wahrgenommen, dass dir die authentische Sichtbarkeit eben, dass du sehr viel Wert drauf legst, da wirklich angreifbar und glaubwürdig aufzutreten. Da wollte ich gerne nachfragen, was macht dieses authentische Auftreten für dich aus? Was wie gestaltest du das, um so rüberzukommen?
Also vielleicht noch ein kleiner Einschub. Ich mache mich nicht gern angreifbar, aber authentische Sichtbarkeit macht auf angreifbar. Mhm, das ist nicht etwas, was ich gerne habe, sondern das ist eine natürliche Konsequenz, wenn wir authentisch werden, weil Authentizität bedeutet immer auch, zu sich und seinen Werten zu stehen, zu seiner Haltung, zu seiner Meinung. Mhm. Und für mich ist sehr viel Fakeness in dieser Welt, können wir sehr gut auf dem politischen Parkett beobachten oder von, wie soll ich sagen, Führungskräften etc. Und ich habe für mich herausgefunden, dass ich maximalen Seelenfrieden habe, je authentischer ich bin. Ich habe verstanden, dass es okay ist, wenn andere nicht meiner Meinung sind. Es ist völlig okay, wenn sie mich doof finden oder gar nicht mögen. Am Ende des Tages gehe ich mit mir selbst ins Bett und stehe morgen mit mir selbst auf und gucke mir selbst in den Spiegel und das muss für mich stimmen.
Ja, und ich glaube, es gibt auch viele, die dir zustimmen. Nicht umsonst eben hast du so eine Followerschaft und so viel Zustimmung auch. Aber klar, es kann da, gibt da immer zwei Seiten zu den Dingen. Und es braucht, wenn ich das richtig aushöre, dann aber auch eine richtige Portion Mut, sich dem zu stellen. Und auch in dem Wissen, dass es Widerspruch geben wird und dass es vielleicht nicht nette Worte geben wird und dann trotzdem rauszugehen und zu sagen, ich stehe zu mir selber. Richtig?
Ja, es braucht Mut und ich glaube auch einfach Training. Wir haben verlernt, unangenehme Gespräche zu führen oder unangenehme Kommentare zu bekommen und darauf so zu reagieren, dass es uns nicht gerade den Tag versaut. Und am Anfang, als ich sichtbar wurde, das ist ganz natürlich, dass dann eben auch kritische Kommentare kommen oder Menschen, die dir die Welt erklären möchten, habe ich das sehr persönlich genommen. Das ist ganz normal, ist ja neu. Wie gehe ich damit um? Aber mit der Zeit und mit der Auseinandersetzung, was so ein kritischer Kommentar eigentlich wirklich aussagen möchte, wurde es immer einfacher. Und ja, es braucht auch Mut, sichtbar zu werden, weil wir uns ja ein Stück weit exponieren. Viele Menschen möchten das nicht oder trauen sich eben nicht. Und das ging mir genau gleich. Also ich bin nicht die geborene Content-Creatorin mit weiß nicht wie viel 1000 Followern.
Könnte man meinen.
Ja, nee, ich bin auch dort reingewachsen. Und was mir geholfen hat, ist eine intensive Auseinandersetzung mit mir selbst, mit meinen Werten, meiner Persönlichkeit, meiner Expertise. Weil das ist so ein bisschen der Kompass und auch der Felsen, auf dem mein Leuchtturm aka Personal Brand steht. Egal, was für ein Sturm da draußen weht, ich stehe stabil auf diesem Felsen. Und wenn ich den habe, dann fällt es mir viel, viel leichter und ich kann das Ganze distanziert sehen, wenn jetzt Kritik kommt oder eine Diskussion, und kann aber trotzdem meinem Standpunkt treu bleiben, was wiederum für mich eben die Definition von Authentizität ist. Wenn mein Denken, mein Handeln und mein Fühlen im Einklang ist mit meinem Wertesystem.
Wunderbares Bild. Vielen Dank dafür, der Leuchtturm, der auf einem starken Fundament, auf einem starken Felsen geht. Das finde ich ein tolles Bild auch deshalb, weil ich, um es dann auch überzuleiten für das authentische Auftreten im Rahmen für ein Unternehmen, ich da immer so ein Spannungsfeld wahrnehme im Sinne von dem persönlich authentischen Auftreten und dem positiven Eindruck, den ich ja für meine Firma vielleicht vermitteln will, und das ein bisschen aneinander zieht, habe ich den Eindruck oft. Wie bringst du das in den Einklang?
Es ist so, wir stecken schon seit einiger Zeit als Gesellschaft in einer Vertrauenskrise. Sei es Richtung Politik, sei es Richtung Journalismus, sei es Richtung CEOs oder Geschäftsführende der Unternehmen. Und wenn wir jetzt ins Thema Employer Branding reingehen, das ja die Arbeitgebermarke im Außen zeigt, dann sind wir an einem Punkt angekommen, wo Image-Kampagnen perfekt auf Hochglanz polierte Werbekampagnen fürs Unternehmen, also als Arbeitgeberin, dass das einfach nicht mehr glaubwürdig ist. Und daher finde ich es ebenso wichtig, dass man neue Wege findet, wie wir im Employer Branding diese Glaubwürdigkeit wieder schaffen können, was unter anderem eben auch mit Corporate Influencern möglich ist. Mhm. Dazu kommen wir vielleicht später noch mehr.
Sehr gern.
Aber am Ende des Tages ist auch bei der Employer Brand liegt ja die Employer Value Proposition, also das Leistungsversprechen als Arbeitgebermarke. Und die braucht wirklich eine starke, authentische, wie soll ich sagen, die baut auf einem authentischen Fundament, das heißt, dass mit einer tollen Unternehmenskultur, mit guten Arbeitsbedingungen, mit Mitarbeitenden, die gerne dort arbeiten. Mhm. Und wenn diese Dinge nicht gegeben sind, wird es einfach für Unternehmen richtig schwierig, ein glaubwürdiges Employer Branding betreiben zu können.
Mhm. Ich glaube, da kann man deinem Bild ganz schön folgen, wenn die es können keine Leuchttürme gebaut werden, auch nicht für Unternehmen, wenn da der Grund nicht ganz klar ist oder eben nicht stabil ist, auf dem gebaut werden kann. Vielleicht darf ich da noch nachfragen. Du hast gesagt, Employer Value Proposition, da das Fundament herzustellen. Wie gehst du mit deinem Team daran, um das sicherzustellen, dass das Fundament gut ist?
Meinst du jetzt konkret, wie eine Employer Value Proposition entwickelt werden kann?
In groben Zügen, ja. Wenn du uns da einen Einblick geben könntest, das wäre cool.
Am Ende des Tages ist alles ein People's Business. Es geht um die Menschen. Und besonders bei der Employer Value Proposition ist das ein partizipativer Prozess, bestehend aus Mitarbeitenden, ihre Perspektiven, ihre Beweggründe, ihre Missionen oder Visionen und dem des Unternehmens. Mhm. Und das Unternehmen wurde ja gegründet von Gründerinnen oder Gründern und die haben sich ja auch etwas dabei gedacht. Mhm. Die haben eine Motivation gehabt, dieses Unternehmen, dass das Licht der Welt erblickt. Und wenn wir diese Perspektiven reinholen in den Prozess zu entwickeln, was ist überhaupt unsere Daseinsberechtigung als Unternehmen? Welche Services, Leistungen erbringen wir? Wie macht unser Produkt die Welt ein Stückchen besser? Mhm. Egal, ob es jetzt die Welt ist oder die Welt der Kunden, die wir bedienen. In Kombination mit, warum eben Personen überhaupt für dieses Unternehmen arbeiten sollten. Wenn man das eben authentisch herausstrahlt, dann kommen wir zu einer sehr starken Employer Value Proposition. Mhm. Und Branding, egal ob es Employer Branding oder Personal Branding ist, ist nichts weiter als dieses Fundament schaffen und dann nach außen kommunizieren auf ganz vielen verschiedenen Wegen.
Mhm. Sehr, sehr cool. Vielen Dank auch dafür den tiefen Einblick. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, nochmal festzulegen, dass dieses Fundament nichts ist, was in der elitären Runde von Geschäftsführung und vielleicht kleinem Managementkreis in 1,5 Stunden schnell fixiert werden kann, sondern da braucht es wirklich die Einbindung einer breiten Basis eben der Mitarbeiterinnen, die da mit der Gründungsidee, wie du es genannt hast, in Abstimmung gebracht werden, sozusagen ein großes gemeinsames Bilden, um darauf eben dann alles Weitere dann aufsetzen zu können. Und du hast schon gesagt, kann man dann ja verschiedenste Dinge aufsetzen. Und ich weiß auch, dass du mit deinem Team da in verschiedenster Form den Ausdruck dann findest. Jetzt gerade bei Klein- und Mittelständlern habe ich oft den Eindruck, dass die sich nicht ganz so leicht tun, da den eben den Ausdruck zu finden. Da ist oft nicht das große Geld da für große Kampagnen. Vielleicht ist auch, ihr habt gar keine, sozusagen, die HR-Abteilung ist verhältnismäßig klein, nach meiner Erfahrung. Es gibt jetzt keine personellen Ressourcen, die sich ausschließlich um da Personalwerbung, Employer Branding kümmern können. Wenn ich da ein bisschen ansetzen darf, wie gehen denn Klein- und Mittelständlern um? Nehmen wir an, die haben ein relativ klares Bild, was sie ausmacht, wer sie sind. Gibt es da so Punkte, wo du sagst, da, das wären gute Ansatzpunkte?
Es gibt ein sehr, sehr wertvolles Buch von Simon Sinek, Always Start with Why. Vielleicht kennen das die einen oder anderen, die gerade zuhören. Und ich erkläre vielleicht, also ohne spoilern zu wollen, das Konzept dieses Buches. Und zwar hat Simon Sinek, das ist ein amerikanischer Unternehmensberater, herausgefunden, dass erfolgreiche Menschen, Persönlichkeiten, Unternehmen immer zuerst darüber sprechen, warum etwas getan werden muss, warum etwas gut ist, und erst danach erklären, wie wir das konkret machen und am Schluss dann was. Mhm. Und ich denke, besonders für KMUs, die wenig Ressourcen haben, ist es für mich eine Aufgabe der Geschäftsleitung, ein bisschen zu definieren, warum es uns überhaupt gibt, warum Menschen bei uns arbeiten sollen und dann wie. Das würde die Unternehmenskultur beschreiben, und das zusammen mit HR in ein Konzept bringen, damit Mitarbeitende sich daran orientieren können. Mhm. Ganz klar ist zu sagen, dafür haben wir die Ressourcen nicht, ist in meinen Augen eine Ausrede, weil das ist nicht etwas, was Wochen oder Monate dauert, sondern das kann man intensiv in einem Tagesworkshop oder 2-3 Tage miteinander gemeinsam erarbeiten. Mhm. Mal ein Wochenende, eine Team-Retreate irgendwohin und genau diesen Fragen nachgehen. Mhm. Von dem her zu sagen, wir haben keine Ressourcen, ist für mich gleichgesetzt wie: Es ist nicht unsere Priorität.
Okay. Klare Worte, vielen Dank dafür. Und ich, was ich daraus höre, dass es eben auch keine riesen Kampagne am Anfang mal braucht, sondern am Anfang braucht es mal ein in sich gehen, ein ins Unternehmen gehen und ein Verstehen der Grundsätze, ein Verstehen, was macht uns aus, warum sind wir da eigentlich jeden Tag bei der Arbeit, um dann weiter zu schauen, so. Und das darauf und alles Weitere dann eben darauf aufzusetzen. Und du hast, was ich sehr erwähnenswert finde, auch gesagt, da der CEO, der Chef, die Chefin ist im Lead, auch oft so ein Spannungsfeld zwischen HR hat da den Lead und sozusagen muss ein Konzept entwickeln, im Vergleich zu die Geschäftsführung. Was, wenn jetzt Geschäftsführer oder Geschäftsführerinnen da noch zweifeln, mit welchen Argumenten bewege ich die denn zum Nachdenken, dass die Geschäftsführung eben vorangehen muss?
Ganz einfach, die Mitarbeitenden sind die Seele des Unternehmens. Und wenn die Mitarbeitenden sich an nichts orientieren können, dann werden sie Dienst nach Vorschrift machen. Und ich finde, es ist die Aufgabe der CEOs oder Geschäftsführenden, die die Leuchttürme sind, an denen sich die Mitarbeitenden orientieren, die eine Vision haben und die anderen dazu begeistern müssen. Das ist ihre Pflicht als Leader, ihr Team zu motivieren, zu begeistern, an dieser gemeinsamen Sache, an diesem Ziel zu arbeiten. Mhm. Am Ende des Tages sind die Mitarbeitenden in einem Angestelltenverhältnis, bekommen ihr Gehalt, aber die Geschäftsführenden, die profitieren natürlich in anderer Art und Weise. Mhm. Also daher liegt doch die Verantwortung eher dort, weil man kann nicht vom Mitarbeitenden erwarten, dass er seinen Job so tut, als würde das Unternehmen ihm oder ihr gehören. Mhm. Mhm. Das ist für mich ganz klar. Und wenn die Mitarbeitenden die Seele des Unternehmens sind und das langsam kränkelt, ja, dann wird es richtig schwierig. Schon nur, wenn wir vom Fachkräftemangel sprechen, Arbeitgeber, Attraktivität, die Optionen, ja, die attraktiven ArbeitgeberInnen, die werden im Vorteil sein. Daher für mich ist das oberste Priorität.
Wunderbar, bin ich auch voll bei dir, also im Sinne von vorangehen, ziehen und nicht von hinten schupfen und die Mitarbeitenden anschieben, sage ich mal. Ja. Wunderbar. Du hast schon erwähnt, um dann eine Form des Ausdrucks auch nochmal genauer ins Visier zu nehmen, Corporate Influencer, also die Rolle, wo Mitarbeiter als Botschafter oder natürlich auch die Geschäftsführung als Botschafter des Unternehmens auftritt. Wie geht man das als Unternehmen denn an, um da sozusagen auch Mut zu machen und den Freiraum zu schaffen, da fürs Unternehmen tätig zu werden?
Corporate Influencer, die eigenen Mitarbeitenden, die auf sozialen Medien Einblicke teilen in ihren Arbeitsalltag, agieren aus einer intrinsischen Motivation heraus. Sie identifizieren sich mit ihrer Jobfunktion oder dem Unternehmen und das funktioniert nur, wenn sie happy employees sind, wenn sie wirklich zufrieden sind, wenn sie sich wohlfühlen, man ihnen vertraut, sie Wertschätzung erfahren. Dann sprechen Menschen sehr, sehr gerne über ihren Arbeitgeber. Und wenn das so ist, also sagen wir anders, in einer toxischen Unternehmenskultur haben Corporate Influencer keine Chance zu gedeihen. Es wird nicht funktionieren, weil man Corporate Influencer nicht monetär vergütet. Das bitte nicht verwechseln mit Influencern auf Instagram oder TikTok. Corporate Influencer machen das freiwillig, weil sie auch verstanden haben, dass ihre eigene digitale Sichtbarkeit für sie ein Vorteil ist. Und wenn sie sich dann noch mit dem Arbeitgeber identifizieren, ist es eine Win-Win-Situation.
Cool, aber es ist nichts, wenn ich dich richtig verstehe, was man als allererste Maßnahme einführt, noch bevor man sich über die Grundsätze klar geworden ist, schaltet man mal die Social-Media-Kanäle der Mitarbeiterinnen ein, sondern es ist sozusagen, auch das braucht wieder die Basis, auch das braucht das Klima und die Kultur, in dem das gedeihen kann, damit es eben sinnvoll eingesetzt werden kann. Ja.
Es braucht eine Employer Value Proposition, denn auch die bildet wieder, das ist wieder dieser Fels. Sagen wir, das Unternehmen ist der Leuchtturm, dann steht dieses Unternehmen auf der Employer Value Proposition, die der Kompass ist, welche Unternehmenswerte werden bei uns gelebt, was finden wir wichtig, was ist unsere Mission, was ist unsere Vision. Die Corporate Influencer müssen ein Verständnis darüber haben und sich eben mit diesen Dingen identifizieren, damit sie dann im Außen auch in der Rolle der UnternehmensbotschafterInnen oder Company Voices oder Company Ambassadors sprechen können. Also ohne das profitiert das Unternehmen nicht, wenn Corporate Influencer aktiv werden, weil dann zahlen nur auf die eigenen persönlichen Ziele auf mit der digitalen Sichtbarkeit. Wenn keine Basis, kein Fundament da ist, müssen sie ja selbst eins schaffen und das wäre dann ihre Personal Brand.
Bin ich nochmal ganz, ganz, ganz wichtig, dass du das so klar herausstreichst und eben da die Vorbedingungen nennst, damit man das erfolgreich fürs Unternehmen einsetzen kann. Wunderbar. Wir haben gesprochen von KMUs mit nicht überschwänglich großen Ressourcen. Gibt es denn noch ein, zwei Zugänge, die du mit uns teilen kannst, wo du sagst, das wären Ansatzpunkte, um eine Brand zu kommunizieren, auf einfache Art und Weise?
Also die einfachste Art und Weise ist, wenn die Geschäftsleitung, die Leuchttürme, walk the talk, vorangehen und sichtbar werden auf LinkedIn. Ich weiß, da herrschen wahnsinnig große Widerstände. im Stil von, ich habe keine Zeit dazu, dieses Social-Media-Zeug nützt doch nichts, das ist Zeitvertreib. Da muss ich einfach sagen, das ist eine gefährliche Haltung, weil der Veränderung ist es egal, ob du sie gut findest oder nicht, aber sie findet statt und sie passiert. Und Fakt ist, dass LinkedIn in den letzten 4-5 Jahren über, ich glaube, 75% mehr Accounts hat. Das ist eine Business-Plattform. Menschen informieren sich nicht mehr nur über Google oder Webseiten, sondern gerade mit der Gen Z, die neue Generation, die jetzt in den Arbeitsmarkt gekommen ist, die informieren sich auf Social Media. Und wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Mhm. Also das ist eine sehr Low-Budget-Maßnahme, wenn die Führungskräfte aktiv werden und selbst sichtbar werden. Cool.
Ja, wunderbar. Und damit auch eben wieder als Vorbild dienen, ja auch fürs Unternehmen und für die Mitarbeiterinnen, die dann schon wieder jemanden haben, an dem sie sich orientieren können. Und idealerweise bleibt die Führungskraft dann nicht allein, sondern zieht dann im Nachgang. Ich glaube, das ist ja auch ein großer Punkt, dass wenn man Mitarbeiter voranschickt, die dann keinen Orientierungspunkt haben, dass es dann Unklarheiten geben kann, wenn der Chef oder die Chefin selber präsent ist, dann hat man da immer jemanden, an dem man sich schon orientieren kann. Ne?
Genau. Cool. Man muss dorthin gehen, wo die Aufmerksamkeit ist. Und die ist einfach nun mal im digitalen Raum. Und jetzt kann man sagen, okay, wir schalten Werbeanzeigen, aber da ist der Streuverlust so groß und die Werbekosten werden jedes Jahr teurer. Das ist nichts, was günstiger wird, weil es mehr gibt, sondern es wird immer wie teurer. Daher auch, wenn ich so ein bisschen in die Zukunft blicke, wir sind im Zeitalter von KI angekommen. Ich denke, auch unser Verhalten wird sich ändern, wie wir Informationen beschaffen. Das wird nicht mehr über Google sein, sicher auch noch. Also es ist ja nicht ein Change von heute auf morgen, aber wenn wir verstehen, dass Google uns bei einer Anfrage oder Suche Resultate liefert und die KI uns Antworten liefert, dann ist es ziemlich klar, dass sich das auch dorthin verschieben wird. Das heißt, Unternehmen, die nicht sichtbar sind, finden nicht statt, bekommen keine Kandidatinnen, Kandidaten, auch das Veröffentlichen von Stellenanzeigen auf Jobportalen, ich glaube nicht, dass das die Zukunft des Recruiting sein wird. Und daher ist eben das Branding so wichtig, weil das ist wie ein Asset, welches man aufbaut und das mit jedem Jahr an Wert gewinnt. Weil Sichtbarkeit, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, wann du mit LinkedIn gestartet bist, bist auch mit Null gestartet, aber hast dich gezeigt, bist sichtbar geworden und dann kommen neue Netzwerkkontakte, du bekommst Reichweite. Für mich der effektivere Weg, wenn ich jetzt ein kleines Budget habe, als dass ich eine SEO-Agentur monatlich finanziere, die mir die Keywords platziert, weil who knows, vielleicht wird die Google-Suche obsolet. Und es ist auch günstiger, als Werbeanzeigen zu schalten auf Social-Media-Plattformen.
Wunderbar. Wäre noch eine Frage gewesen, wie du so die Entwicklungen in Zukunft siehst. Du hast es schon grob skizziert. Wenn du jetzt in die Glaskugel schaust und 3-5 Jahre vorausschaust, wohin werden sich denn die sozialen Netzwerke, speziell vielleicht LinkedIn, weil es businessrelevant ist, entwickeln? Hast du da ein Gefühl?
Also sagen wir so, ich habe so eine Analyse. Ich möchte hier nicht den Anspruch erheben, die Wahrheit zu wissen. Das sind einfach meine Gedanken, die ich dazu teile. Wenn ich mir überlege, OpenAI, ziemlich groß, ChatGPT, sagen wir führend in der KI-Welt, gehört nun neu Microsoft. Also nicht direkt, aber sie sind im Verwaltungsrat, wenn ich mich nicht täusche. LinkedIn gehört Microsoft. Das sind zwei Welten, die da aufeinandertreffen. LinkedIn hat als große Vision, das sagen sie selbst, to create economic opportunities for our members. wirtschaftliche Opportunitäten schaffen für unsere Mitglieder. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Plattform, dieses Business-Netzwerk noch viel, viel wichtiger und größer wird in der Zukunft. Es wurde schon lange so gemunkelt. Definitiv ist es nicht, dass es irgendwann einen LinkedIn Marketplace geben wird, so wie eine Plattform, in der du als Unternehmen wirklich Business-Deals machen kannst. Das gekoppelt mit der Veränderung, wie wir eben Informationen suchen etc. Also sagen wir so, wer 2024 noch nicht verstanden hat, welche Macht Social Media oder soziale Netzwerke für die Arbeitgeberattraktivität bietet, der ja, wird es wirklich schwierig haben. Der wird andere, viel kostspieligere Maßnahmen ergreifen müssen. Plus kommt dazu, dass wir auch in einem Umbruch sind, was sich Arbeitnehmende von Unternehmen wünschen, von Arbeitgebenden. Und es geht viel mehr in Richtung Lebensqualität und nicht unbedingt Lebensstandard. Ich habe ja viele tausend Menschen gecoacht im Kontext von Job und Karriere. Und es ist immer wieder dasselbe. Es geht nicht nur ums Gehalt. Das ist nicht das Nonplusultra, weil wenn die Kultur nicht okay ist, ist es ein Schmerzensgeld. Und Menschen sehnen sich nach Lebensqualität, dass man einen Job hat, der einen nicht ausbrennt, dass man Flexibilität hat, dass man den Job um das Leben herum bauen kann und nicht sein komplettes Leben um den Job bauen muss. Und Unternehmen, die das jetzt schon implementiert haben und leben, plus noch sichtbar werden auf LinkedIn oder in sozialen Netzwerken, denen wird die Bude eingerannt.
Wunderbar. Selma, ich glaube, du trägst einen guten Teil dazu bei, dass das Verständnis dazu sich entwickeln darf und dass vielleicht der eine oder andere, der noch zweifelt oder noch Zweifel hat, vielleicht einen Blick genauer hinwirft und sich ja, öffnet dem Thema hin. Dafür möchte ich dir ganz, ganz herzlich danken. Herzlich danken auch für die Zeit, die du mit mir verbracht hast, um meine Fragen zu beantworten. Abschließend. Welchen Brands folgst denn du? Welche Personal Brand hat denn dich zuletzt begeistert?
Also es gibt eine es gibt natürlich viele Brands, die ich wahnsinnig toll finde, die super authentisch unterwegs sind und wirklich, wo man spürt, die möchten was an die Gemeinschaft zurückgeben. Das ist es, was mich fasziniert, weil es gibt sehr, sehr viele, sage ich mal, fake Brands oder manipulative Versuche, je lauter, je sichtbarer, ich bin der Beste oder die Beste. Wer mich persönlich wahnsinnig inspiriert hat, das war 2019, genau, war Gary Vaynerchuk. Er ist für mich einer der größten Personal Brands überhaupt auf der Welt, ist also ein Amerikaner und Er hat mal in einem Buch oder in einem YouTube-Video etwas gesagt, was so richtig bei mir so ein Aha-Moment ausgelöst hat. Und er meinte, dass es nicht die beste Person, das beste Unternehmen, das beste Angebot ist, das Erfolg haben wird, sondern das Sichtbarste. Und das hat bei mir so, stimmt, weil ich wusste, ich mache einen guten Job, aber ich bin nicht sichtbar. Und was zwischen mir und meiner Sichtbarkeit damals lag, ist das, was eben Gary Vaynerchuk als Fear of Public Opinion benamselt, das heißt die Angst vor der Bewertung von außen. Und ich hatte eben da so es hat so Klick gemacht, habe ich gesagt, ja, stimmt. Genau, diese Angst steht mir im Weg, damit ich sichtbar werde. Und was kann ich jetzt tun, um diese Angst in Zaum zu halten? Und das war für mich auch der Startschuss, überhaupt auf LinkedIn sichtbar zu werden. Und ich meine, 4,5 Jahre bin ich jetzt auf LinkedIn und es funktioniert.
Wunderbar. Zum Abschluss noch ein Plädoyer Richtung Sichtbarkeit. Vielen lieben Dank.
Danke dir, lieber Wolfgang.
Wunderbaren Tag und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen.
Auf jeden Fall. Dankeschön.
Danke.